Er schauerte und wurde von Angst gepackt. Dann ging er zum Sofa zurück, legte sich hin und starrte das Bild in krankhaftem Entsetzen an. Eins jedoch fühlte er, hatte das Bild für ihn getan. Es hatte ihm zum Bewusstsein gebracht, wie ungerecht, wie grausam er gegen Sybil Vane gewesen war. Es war nicht zu spät, das wieder gut zu machen. Sie konnte noch sein Weib werden. Seine unwahre und selbstsüchtige Liebe konnte einem höheren Einfluss weichen, in eine edlere Glut umgewandelt werden. Und das Porträt, das Basil Hallward gemacht hatte, sollte ihm ein Führer durchs Leben sein, sollte ihm sein, was einigen die Heiligkeit, anderen das Gewissen und uns allen die Gottesfurcht ist. Es gab Schlafmittel für Gewissensbisse, Arzneien, die das moralische Empfinden in Schlaf lullen konnten, aber hier war ein sichtbares Symbol der Erniedrigung durch die Sünde. Hier war ein ewig gegenwärtiges Abbild des Verderbens, das die Menschen über ihre Seele bringen. Es schlug 3 Uhr und 4 und noch eine halbe Stunde verkündete das Glockenspiel, aber Dorian Gray rührte sich nicht. Er versuchte, die Scharlachfäden des Lebens aufzuspulen und sie zu einem Muster zu weben, seinen Weg durch das blutrote Labyrinth der Leidenschaft zu finden, durch das wir wandern. Er wusste nicht, was er tun sollte, was er denken sollte. Schließlich ging er zum Tisch und schrieb an das Mädchen, das er geliebt hatte, einen glühenden Brief, in dem er sie anflehte, ihn zu vergeben und gestand, wahnsinnig gewesen zu sein. Er bedeckte Seite um Seite mit wilden Worten des Kummers und wilderen Worten der Qual. Es gibt eine Schwelgerei der Selbstanklage. Wenn wir uns tadeln, haben wir die Empfindung, dass niemand sonst das Recht hat, uns zu tadeln. Die Beichte, nicht der Priester, erteilt uns die Absolution. Als Dorian mit dem Brief fertig war, fühlte er, dass ihm vergeben war. Plötzlich klopfte es an der Tür, und er hörte die Stimme Lord Henrys draußen. »Lieber Junge, ich muss dich sehen. Lass mich sofort ein. Ich kann nicht dulden, dass du dich so einschließt.« Er gab zuerst keine Antwort, sondern blieb ganz still. Das Klopfen hörte nicht auf und wurde lauter. Ja, es war besser, Lord Henry einzulassen und ihm zu erklären, wie er ein neues Leben führen wolle, mit ihm zu streiten, wenn es nötig wäre zu streiten, und sich von ihm zu trennen, wenn die Trennung unvermeidlich wäre. Er sprang auf, schob den Schirm hastig vor das Bild und schloss die Tür auf. »Das tut mir alles so furchtbar leid«, sagte Lord Henry, als er eintrat. »Aber du darfst nicht zu viel daran denken.« »Meinst du das mit Sybil Vane?« »Natürlich, ja«, antwortete Lord Henry, ließ sich in einen Stuhl sinken und zog langsam seine gelben Handschuhe aus. »Es ist von einer Seite betrachtet schrecklich, aber es war nicht deine Schuld. Sag mir, gingst du hinter die Kulissen und sahst sie, als das Stück vorbei war?« »Ja, ich wusste, dass es so war. Machtest du ihr eine Szene?« »Ich war brutal, Harry, ganz und gar brutal. Aber es ist jetzt alles gut. Ich bedauere nichts von allem, was geschehen ist. Es hat mich gelehrt, mich besser kennenzulernen.« »Ach, Dorian, ich bin so froh, dass du es so nimmst. Ich fürchtete, du wärest in Gewissensbisse vergraben und zerrauftest dein schönes, lockiges Haar.« »Ich bin durch all das hindurchgegangen«, sagte Dorian kopfschüttelnd und lächelnd. »Ich bin jetzt vollkommen glücklich. Vor allem weiß ich jetzt, was das Gewissen ist. Es ist nicht das, was du mir gesagt hast. Es ist das Göttlichste, was wir haben. Höhne nicht darüber, Harry, nie mehr. Wenigstens nicht vor mir. Ich will gut sein. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, eine hässliche Seele zu haben.« »Reizend, diese ästhetische Grundlage der Moral, Dorian. Ich gratuliere dir dazu, aber wie willst du damit anfangen?« »Ich werde Sybil Vane heiraten.«
»Sybil Vane heiraten!« schrie Lord Henry auf.
Er erhob sich und blickte ihn in maßlosem Staunen an. »Aber lieber Dorian...« »Jawohl, Harry. Ich weiß, was du sagen willst. Irgendetwas Hässliches gegen die Ehe. Sag es nicht. Sag nie wieder Dinge dieser Art zu mir. Vor 2 Tagen bat ich Sybil, mich zum Mann zu nehmen. Ich will mein Wort nicht brechen. Sie soll meine Frau werden.«
»Deine Frau? Dorian,
erhieltest du meinen Brief nicht? Ich schrieb dir heute Morgen und sandte dir den Brief durch einen Boten.«
»Deinen Brief?
Ach ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn noch nicht gelesen, Harry. Ich hatte Angst, es könnte etwas darin stehen, was mir nicht gefiele. Du schneidest das Leben mit deinen Epigrammen in Stücke.
Du weißt also nichts?
Was meinst du?
Lord Henry machte einen Gang durchs Zimmer, setzte sich dann neben Dorian Gray, fasste seine beiden Hände und hielt sie fest.
Dorian, sagte er, mein Brief, erschrick nicht, sollte dir sagen, dass Sybil Vane tot ist.
Ein Schmerzensschrei kam von den Lippen des Jünglings. Er riss seine Hände aus Lord Henrys Umklammerung los und sprang auf.
»Tot! Sybil, tot! Es ist nicht wahr! Es ist eine schreckliche Lüge! Wie wagst du es, das zu sagen?«
»Es ist völlige Wahrheit, Dorian«, sagte Lord Henry ernst.
»Es steht in allen Morgenzeitungen. Ich schrieb es dir gleich und bat dich, niemanden zu sehen, bis ich käme. Es muss natürlich eine Untersuchung stattfinden, und du darfst nicht in sie verwickelt werden. Dinge dieser Art machen einen Mann in Paris zum Helden des Tages, aber in London sind die Menschen so voller Vorurteile. Hier sollte man nie mit einem Skandal debütieren. Man sollte sich ihn aufsparen, um sein Alter interessanter zu machen. Ich vermute, sie wissen im Theater deinen Namen nicht? Wenn dem so ist, ist alles gut. Hat jemand gesehen, dass du zu ihr nach hinten in ihr Zimmer gingst? Das ist ein wichtiger Punkt.
Dorian gab ein paar Augenblicke keine Antwort. Er war vor Entsetzen betäubt. Endlich stammelte er mit erstickter Stimme.
Harry, sagtest du Untersuchung? Was meinst du damit? Hat Sybil... Oh, Harry, ich ertrage das nicht. Aber sprich schnell, sag mir alles auf einmal.
»Ich habe keinen Zweifel, dass es kein Versehen war, Dorian, obwohl man es der Öffentlichkeit so darstellen muss. Es scheint, sie sagte zu ihrer Mutter, mit der sie um 12:30 ungefähr das Theater verließ, dass sie oben etwas vergessen habe. Die Mutter wartete eine Weile auf sie, aber sie kam nicht wieder herunter. Schließlich fanden sie sie tot auf dem Fußboden ihres Ankleidezimmers. Sie hatte aus Versehen etwas zu sich genommen, irgendetwas Schreckliches, das sie im Theater brauchen. Ich weiß nicht, was es war, aber es enthielt entweder Blausäure oder Bleiweiß. Ich sollte meinen, es war Blausäure, denn sie scheint sofort tot gewesen zu sein.
»Harry, Harry, es ist furchtbar«,
rief der Jüngling. »Ja, es ist natürlich sehr tragisch, aber du musst dafür sorgen, dass du nicht hinein verwickelt wirst. Ich las im Standard, dass sie 17 Jahre alt war. Ich hätte gedacht, sie wäre fast noch jünger. Sie sah so ganz wie ein Kind aus und sie schien so wenig vom Theaterspielen zu verstehen. Dorian, du darfst dir die Sache nicht so zu Herzen nehmen. Du musst mitkommen und mit mir essen. Und nachher gehen wir noch ein bisschen in die Oper. Die Patti singt und alle Welt wird da sein. Du hast Platz in der Loge meiner Schwester, sie hat ein paar patente Weiber bei sich.«
»So habe ich also Sybil Vane ermordet«, sagte Dorian Gray halb zu sich selbst. »Sie so sicher ermordet, als hätte ich ihre kleine Kehle mit einem Messer durchschnitten. Aber die Rosen sind trotz alledem nicht weniger lieblich. Die Vögel in meinem Garten singen gerade so fröhlich. Und heute werde ich mit dir essen und dann in die Oper gehen und vermutlich nachher irgendwo soupieren. Wie überaus dramatisch das Leben ist. Wenn ich das alles in einem Buch gelesen hätte, ich glaube, ich hätte darüber geweint. So aber, da es tatsächlich geschehen ist, da es mir geschehen ist, scheint es viel zu wundervoll für Tränen. Hier liegt der erste glühende Liebesbrief, den ich im Leben geschrieben habe. Seltsam, dass mein erster glühender Liebesbrief an eine Tote gerichtet ist. Ob sie wohl noch etwas empfinden, diese weißen schweigenden Leute, die wir die Toten nennen? Das möchte ich wissen. Sybil, kann sie empfinden oder wissen oder lauschen? Oh, Harry, wie habe ich sie einmal geliebt? Es scheinen mir Jahre verflossen seitdem.
Sie ist mir alles gewesen. Dann kam dieser furchtbare Abend. War es wirklich erst gestern? Wo sie so schlecht spielte und mir fast das Herz zerriss. Sie hat mir alles erklärt, es war furchtbar pathetisch, aber ich war nicht ein bisschen gerührt. Ich dachte, sie sei ein oberflächliches Geschöpf. Dann geschah plötzlich etwas, das mir Angst und Schrecken einjagte. Ich kann dir nicht sagen, was es war, aber es war furchtbar. Ich beschloss, zu ihr zurückzukehren. Ich fühlte, dass ich Unrecht getan hatte, und nun ist sie tot. Mein Gott, mein Gott. Harry, was soll ich tun? Du weißt nicht, in welcher Gefahr ich bin, und es gibt nichts, was mir Halt geben kann. Sie hätte das für mich getan. Sie hatte kein Recht, sich zu töten. Es war selbstsüchtig von ihr.
Mein lieber Dorian, antwortete Lord Henry, nahm eine Zigarette aus seinem Etui und zog eine goldene Streichholzbüchse heraus. Der einzige Weg, auf dem je eine Frau einen Mann bessern kann, besteht darin, dass sie ihn so gründlich langweilt, dass er alles Interesse am Leben verliert. Wenn du dieses Mädchen geheiratet hättest, wärst du ein Schuft geworden. Natürlich hättest du sie freundlich behandelt. Man kann zu Menschen, aus denen man sich nichts macht, immer freundlich sein, aber sie hätte bald herausgefunden, dass sie dir völlig gleichgültig ist. Und wenn eine Frau das an ihrem Mann merkt, fängt sie an, sich entweder schrecklich nachlässig zu kleiden, oder sie trägt höchst elegante Hüte, die der Mann irgendeiner anderen Frau bezahlen muss. Von dem sozialen Missverhältnis, das sehr stark gewesen wäre, will ich nicht sagen. Ich hätte die Sache nicht zugegeben und versichere dir, dass es in jedem Fall eine ganz und gar verfehlte Geschichte gewesen wäre.
Vermutlich, sagte der Jüngling halblaut, der im Zimmer auf und ab ging und furchtbar blass aussah. Aber ich hielt es für meine Pflicht. Es ist nicht meine Schuld, dass diese furchtbare Tragödie mich gehindert hat, zu tun, was recht war. Ich erinnere mich, du hast einmal gesagt, es sei etwas Verhängnisvolles um gute Vorsätze, sie kämen immer zu spät. Bei meinen war es jedenfalls so.
Gute Vorsätze sind nutzlose Versuche, Naturgesetze beeinflussen zu wollen. Ihr Ursprung ist pure Eitelkeit. Ihr Resultat? Nicht vorhanden. Sie geben uns hier und da so eine Art unfruchtbare, wollüstige Aufregung, die auf die Geschwächten einen gewissen Reiz ausübt. Das ist alles, was zu ihren Gunsten gesagt werden kann. Sie sind einfach Schecks, die die Menschen auf eine Bank ausstellen, bei der sie kein Konto haben. »Harry«, rief Dorian Gray, der herantrat und sich neben ihn setzte, »warum kann ich diese Tragik nicht so sehr empfinden, wie ich sollte? Ich denke nicht, dass ich herzlos bin, oder hältst du mich dafür?«
»Du hast in den letzten 14 Tagen zu viel Torheiten begangen, als dass du auf diese Bezeichnung ein Anrecht hättest, Dorian«, antwortete Lord Henry mit seinem sanften, melancholischen Lächeln.
Der Jüngling runzelte die Stirn. »Diese Erklärung gefällt mir nicht, Harry«, erwiderte er, »aber ich freue mich, dass du mich nicht für herzlos hältst. Ich bin es durchaus nicht. Ich weiß, dass ich es nicht bin. Und doch muss ich zugeben, was geschehen ist, ergreift mich nicht so, wie es sollte. Es scheint mir wie ein wundervoller Abschluss eines wundervollen Stückes zu sein. Es hat all die schreckensvolle Schönheit einer griechischen Tragödie, einer Tragödie, in der ich selbst eine große Rolle spielte, aber in der ich nicht verwundet wurde.«
»Es ist eine interessante Frage«, sagte Lord Henry, dem es köstlichen Genuss schien, mit dem unbewussten Egoismus des Jünglings zu spielen. »Eine überaus interessante Frage. Ich denke mir, die wahre Erklärung lautet so. Es kommt oft vor, dass die Wirklichkeitstragödien des Lebens auf so unkünstlerische Art geschehen, dass sie uns durch ihre lächerliche Sinnlosigkeit, ihre völlige Stillosigkeit kränken. Sie greifen so an, wie es alles Gewöhnliche tut. Sie wirken auf uns mit nackter, brutaler Gewalt und wir lehnen uns dagegen auf. Manchmal jedoch greift eine Tragödie in unser Leben ein, die die künstlerischen Elemente der Schönheit in sich birgt. Wenn diese Elemente der Schönheit wahrhaft sind, wendet sich die ganze Sache lediglich an unseren Sinn für dramatische Wirkung. Mit einem Mal merken wir, dass wir nicht länger die Spieler, sondern die Zuschauer des Stückes sind. Oder besser gesagt, wir sind beides.
Wir sehen uns selbst zu und werden von der Schönheit des Schauspiels bezaubert. Was ist im vorliegenden Fall in Wirklichkeit geschehen? Jemand hat sich aus Liebe zu dir getötet. Ich wollte, ich hätte je so ein Erlebnis gehabt. Es hätte mir für den Rest meines Lebens Liebe zur Liebe gegeben. Die Menschen, die mich angebetet haben, es hat deren nicht sehr viele gegeben, wollten alle hartnäckig weiterleben, lange nachdem ich aufgehört hatte, mich um sie zu kümmern oder sie sich um mich zu kümmern. Sie sind hässlich und fett geworden, und wenn ich sie treffe, fangen sie sofort mit Reminiszenzen an. Das schreckliche Gedächtnis der Weiber, was für eine furchtbare Sache ist das, und was für ein völliges Stehenbleiben des Geistes offenbart es. Man sollte die Farbe des Lebens schlürfen, aber sich niemals an seine Einzelheiten erinnern. Einzelheiten sind immer niederträchtig.
»Ich muss Mohn in meinem Garten sehen«, seufzte Dorian.
»Das tut nicht Not«, erwiderte sein Gefährte. »Das Leben hat immer Mohn für uns in Bereitschaft. Natürlich, manchmal schleppen sich die Dinge hin. Einmal trug ich eine ganze Saison hindurch nichts als Veilchen, als eine Form künstlerischer Trauer um einen Roman, der nicht sterben wollte. Schließlich jedoch ist er gestorben. Ich weiß nicht mehr, was ihn getötet hat. Ich glaube, es war ihr Vorsatz, mir die ganze Welt zum Opfer zu bringen. Das ist immer ein schrecklicher Augenblick. Er führt einem die Schrecknisse der Ewigkeit zu Gemüte. Schön. Würdest du es nun glauben? Vorige Woche bei Lady Hampshire sitze ich beim Essen neben der fraglichen Dame. Und sie tat es nicht anders, sie musste die ganze Sache noch einmal durchsprechen, die Vergangenheit ausgraben und die Zukunft aufrühren. Ich hatte die ganze Geschichte unter einem Narzissenbeet beerdigt. Sie scharrte sie wieder heraus und versicherte mir, ich hätte ihr Leben vernichtet. Ich bin verpflichtet festzustellen, dass sie mit kolossalem Appetit dem Essen zusprach. So wurde ich nicht im Mindesten ängstlich. Aber was für eine Geschmacklosigkeit! Der einzige Reiz der Vergangenheit ist, dass sie vergangen ist. Aber die Weiber wissen nie, wann der Vorhang gefallen ist. Sie möchten immer noch einen sechsten Akt, und so wie das Stück gar kein Interesse mehr bietet, nehmen sie sich vor, es fortzusetzen. Wenn man sie ihren Weg gehen ließe, hätte jedes Lustspiel einen tragischen Ausgang und jede Tragödie gipfelte in einer Farce. Sie sind entzückend künstlich, aber sie haben keinen Sinn für Kunst. Du bist glücklicher als ich. Ich versichere dir, Dorian, keine einzige der Frauen, die ich gekannt habe, hätte für mich getan, was Sybil Vane für dich tat. Gewöhnliche Frauen trösten sich immer. Einige tun es, indem sie sich auf sentimentale Farben verlegen. Traue nie einer Frau, die Mauve trägt. Gleich viel, in welchem Alter sie ist, oder einer Frau über 35, die blassrote Bänder liebt. Das bedeutet immer, dass sie eine Geschichte haben. Andere finden großen Trost darin, plötzlich die Vorzüge ihrer Gatten zu entdecken. Sie halten dir ihr eheliches Glück so stolz unter die Nase, als ob es die entzückendste Sünde wäre. Andere wieder tröstet die Religion. Ihre Mysterien haben ganz den Reiz einer Liebelei, sagte mir einmal eine Frau, und ich kann es gut verstehen. Überdies macht einen nicht so eitel, als wenn einem gesagt wird, man sei ein Sünder. Das Gewissen macht Egoisten aus uns allen. Ja, die Tröstungsarten, die die Weiber im modernen Leben finden, nehmen wirklich kein Ende. Ich habe von der wichtigsten gar nicht gesprochen. Und die ist? Fragte der Jüngling zerstreut. O, der Trost, der auf der Hand liegt. Man nimmt den Anbeter einer anderen, wenn man den eigenen verloren hat. In der guten Gesellschaft wird eine Frau auf diese Weise immer wieder flott. Aber wahrhaftig, Dorian, wie anders muss Sybil Vane gewesen sein als all die Frauen, denen man begegnet. Es liegt für mich etwas Schönes in ihrem Sterben. Ich freue mich, in einem Jahrhundert zu leben, wo solche Wunder geschehen. Sie lassen einen an die Wirklichkeit der Dinge glauben, mit denen wir alle spielen, wie Romantik, Leidenschaft und Liebe. Ich war furchtbar grausam zu ihr, du vergisst das. Ich fürchte, die Frauen schätzen die Grausamkeit, handgreifliche Grausamkeit, mehr als irgend sonst etwas. Sie haben wundervoll primitive Triebe. Wir haben sie emanzipiert, aber sie bleiben Sklavinnen, die auf die Augen des Herrn blicken, trotz alledem. Sie wollen beherrscht sein. Ich zweifle nicht, dass du glänzend warst. Ich habe dich nie wirklich und ganz und gar im Zorn gesehen, aber ich kann mir vorstellen, wie entzückend du aussahst. Und schließlich, vorgestern sagtest du etwas zu mir, das mir damals nur fantastisch vorkam, aber jetzt sehe ich, dass es völlig wahr gewesen ist. Es ist der Schlüssel zu der ganzen Sache.
Was war das, Harry?
Du sagtest zu mir, Sybil Vane vergegenwärtige dir all die Frauengestalten der Romantik. Sie sei an einem Abend Desdemona und am anderen Ophelia. Sie sterbe als Julia, um als Imogen wieder zum Leben zu erwachen.
»Sie wird nie wieder zum Leben erwachen«,
stöhnte der Jüngling und begrub sein Gesicht in den Händen.
»Nein, sie wird nie wieder zum Leben erwachen. Sie hat ihre letzte Rolle gespielt. Aber du musst an dieses einsame Sterben inmitten des grellen Flitterstaats des Ankleidezimmers nicht anders denken, als wenn es ein seltsames, unheimliches Fragment aus einer Tragödie unserer romantischen Dramatiker wäre, eine wundervolle Szene von Webster oder Ford oder Cyril Tourneur. Das Mädchen lebte nie wirklich, und so ist sie nicht wirklich gestorben. Für sich zumindest ist sie immer ein Traum gewesen, ein Geist, der durch Shakespeares Stücke huschte und sie durch ihr Dasein strahlender machte, ein Flötenton, durch den Shakespeares Musik inniger und freudenreicher wurde. Im Augenblick, wo sie das wirkliche Leben berührte, verdarb sie es und es verdarb sie, und so schwand sie dahin. Traure um Ophelia, wenn es dir Genüge tut. Streue Asche auf dein Haupt, weil Cordelia zugrunde ging. Schrei zum Himmel, weil Brabantios Tochter sterben musste. Aber verschwende deine Tränen nicht um Sybil Vane. Sie war weniger wirklich als sie alle.
Es trat Stille ein. Der Abend hüllte das Zimmer in Dämmerung. Geräuschlos auf silbernen Füßen krochen die Schatten aus dem Garten herein. Die Farben schwanden müde aus den verbleichenden Geräten. Nach einer Weile blickte Dorian Gray auf.
»Du hast mich mir selbst erklärt, Harry«, sagte er, wie mit einem Seufzer der Erleichterung. »Ich empfand alles, was du gesagt hast, aber ich fürchtete mich etwas davor und ich konnte es mir selbst nicht zum Ausdruck bringen. Wie gut du mich kennst. Aber wir wollen nicht wieder von dem sprechen, was geschehen ist. Es war ein wundersames Erlebnis. Das ist alles. Ich möchte wissen, ob das Leben mir noch mehr so wundersame Dinge vorbehalten hat.«
»Das Leben hat dir alles und jedes vorbehalten, Dorian. Es gibt nichts, was du mit deiner außergewöhnlichen Schönheit nicht tun könntest.
Aber denke dir, Harry, ich würde hager und alt und verrunzelt. Was dann?«
»Ach, dann«, sagte Lord Henry und erhob sich zum Gehen, »dann, mein lieber Dorian, müsstest du um deine Siege kämpfen. Wie es jetzt ist, werden sie dir entgegengetragen.« »Nein, du musst schön bleiben, wie du bist. Wir leben in einer Zeit, die zu viel liest, um weise zu sein, und die zu viel denkt, um schön zu sein. Wir können dich nicht entbehren, und jetzt tätest du besser, dich umzuziehen und in den Club zu fahren. Wir sind sowieso recht spät daran.«
»Ich denke, ich treffe dich lieber in der Oper, Harry. Ich bin zu abgespannt, um etwas zu essen. Welche Nummer hat die Loge deiner Schwester?«
27, glaube ich. Ihr Name steht an der Tür. Aber es tut mir leid, dass du nicht mit essen kommst.«
»Ich bin nicht aufgelegt dazu«, sagte Dorian zerstreut, »aber ich bin dir schrecklich dankbar für alles, was du zu mir gesagt hast. Du bist sicher mein bester Freund. Niemand hat mich je so verstanden wie du.«
»Wir sind erst am Anfang unserer Freundschaft, Dorian«, antwortete Lord Henry und schüttelte ihm die Hand. »Adieu. Hoffentlich sehe ich dich vor 9:30 Uhr. Vergiss nicht, die Patti singt.«
Als die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte, klingelte Dorian Gray, und nach ein paar Minuten erschien Victor mit den Lampen und ließ die Rollos herunter. Er wartete ungeduldig, bis der Diener wieder ging. Der Mann schien unendlich lange für alles zu brauchen. So wie er das Zimmer verlassen hatte, stürzte Dorian Gray zu dem Schirm und schob ihn zurück. Nein, das Bild hatte sich nicht weiter verändert. Es hatte die Nachricht vom Tod Sybil Vanes gehabt, ehe er davon gewusst hatte. Es wurde die Ereignisse des Lebens inne, so wie sie vorfielen. Die böse Grausamkeit, die die feinen Linien des Mundes verzerrte, war ohne Zweifel in dem Augenblick dagewesen, als das Mädchen das Gift getrunken hatte. Oder kümmerte es sich nicht um Resultate? Nahm es nur zur Kenntnis, was in der Seele vor sich ging? Das hätte er gern gewusst und hoffte, dass er eines Tages die Veränderung vor seinen Augen eintreten sähe, und ihn schauderte, als er es hoffte. Arme Sybil, wie romantisch alles gewesen war. Sie hatte den Tod oft auf der Bühne gespielt, jetzt hatte der Tod selbst nach ihr gegriffen und sie mit sich geführt. Wie hatte sie diese furchtbare letzte Szene gespielt? Hatte sie ihn verflucht, als sie starb? Nein, sie war aus Liebe zu ihm gestorben, und die Liebe sollte ihm fortan ein Sakrament sein. Sie hatte durch das Opfer ihres Lebens, das sie gebracht hatte, alles gesühnt. Er wollte nicht mehr an das denken, was er an diesem schrecklichen Abend im Theater durchgemacht hatte. Wenn er an sie dachte, sollte es als an eine wundervolle, tragische Gestalt sein, die auf die Bühne der Welt gesandt worden war, um die erhabene Wirklichkeit der Liebe zu künden. Eine wundervolle, tragische Gestalt? Tränen traten ihm in die Augen, als er an ihre kindliche Erscheinung, ihre heitere, fantastische Art, ihre schüchterne, bebende Grazie dachte. Er wischte sie schnell fort und betrachtete wieder das Bild. Er fühlte, der Zeitpunkt war da, wo er wählen musste. Oder hatte er bereits gewählt? Ja, das Leben hatte für ihn entschieden, das Leben und seine eigene unsägliche Neugier auf das Leben. Ewige Jugend, unendliche Gluten, feine, geheime Genüsse, wilde Freuden und wildere Sünden, all das sollte er haben. Das Bild sollte die Last seiner Schande tragen, das war alles. Ein qualvolles Gefühl beschlich ihn, als er an die Entweihung dachte, die des schönen Antlitzes auf der Leinwand wartete. Einmal hatte er in knabenhaft übermütiger Nachahmung des Narziss die gemalten Lippen, die jetzt so grausam auf ihn herablächelten, geküsst oder getan, als ob er sie küsse. Morgen für morgen hatte er vor dem Bild gesessen und hatte seine Schönheit bewundert. Es schien ihm bisweilen, als ob er fest in das Bild verliebt sei. Sollte es sich jetzt mit jeder Laune, der er nachgab, verändern? Sollte es ein ungeheuerliches, widerwärtiges Ding werden, das man in verschlossenem Raum verstecken, vor dem Sonnenlicht, das so oft das wallende Wunder seines Haares noch glänzender vergoldet hatte, verschließen musste? Oh, was für ein Jammer! Was für ein Jammer! Einen Augenblick dachte er daran, zu beten und zu erflehen, die entsetzliche Sympathie, die zwischen ihm und dem Bild bestand, sollte aufhören. Es hatte sich gewandelt, weil er es wie in einem Gebet erfleht hatte. Vielleicht könnte es ein Gebet erreichen, dass es sich nicht mehr verwandelte, aber doch, wer, der etwas vom Leben wusste, sollte die Möglichkeit, ewig jung zu bleiben, aufgeben, so fantastisch auch der Gedanke an diese Möglichkeit war und mit wie verhängnisvollen Folgen sie auch belastet war. Überdies stand es wirklich in seiner Macht? War es in der Tat das Gebet gewesen, das die Veränderung bewirkt hatte? Konnte es nicht irgendeinen seltsamen wissenschaftlichen Grund für das alles geben? Wenn das Denken auf einen lebenden Organismus Einfluss ausüben konnte, konnte nicht das Denken auch auf tote und unorganische Dinge Einfluss üben? Ja, abgesehen vom Denken und bewussten Wunsch, konnten nicht Dinge, die außerhalb unseres Körpers waren, im Einklang mit unseren Stimmungen und Leidenschaftswallungen vibrieren?
Konnte nicht das Atom rufen in geheimer Liebe oder seltsamer Verwandtschaft? Aber der ursächliche Zusammenhang kümmerte ihn nicht. Nie wieder wollte er eine furchtbare Macht durch ein Gebet versuchen. Wenn das Bild sich ändern sollte, sollte es sich ändern. Das war nun so. Warum zu sehr nach Geheimnisvollem forschen? Denn wahrlich, es könnte Genuss schaffen, das Bild zu beobachten. Er war nun imstande, seinem Geist an geheime Orte zu folgen. Dieses Bildnis sollte ihm der magischste Spiegel sein. Wie es ihm seinen Körper offenbart hatte, so sollte es ihm seine eigene Seele offenbaren. Und wenn der Winter über das Bild käme, stünde er immer noch da, wo der Frühling schwankt, ob er die Schwelle des Sommers überschreiten soll. Wenn das Blut aus dem Antlitz des Bildnisses entwiche und eine weiße, kalkige Masse mit toten Augen hinterließe, hätte er noch immer den Zauber des Jünglings. Keine Blüte seiner Anmut sollte je welken. Kein Puls seines Lebens sollte je schwächer werden. Wie die Griechengötter sollte er stark und schnell und fröhlich sein dürfen. Was kam es darauf an, was dem gemalten Abbild auf der Leinwand geschah? Er sollte unversehrt bleiben, daran lag alles. Er schob den Schirm wieder auf seinen Platz vor dem Bild und lächelte, als er das tat. Dann ging er in sein Schlafzimmer, wo sein Diener schon auf ihn wartete. Eine Stunde später war er in der Oper und Lord Henry beugte sich über seinen Stuhl. Als er am nächsten Morgen beim Frühstück saß, trat Basil Hallward ins Zimmer. »Ich bin so froh, dass ich dich treffe, Dorian«, sagte er in ernstem Ton. »Ich war gestern Abend da und man sagte mir, du seist in der Oper. Natürlich wusste ich, dass das nicht sein konnte, aber ich wollte, du hättest ein Wort hinterlassen, wohin du wirklich gegangen warst. Ich verbrachte eine schreckliche Nacht und fürchtete halb, der einen Tragödie könnte eine zweite gefolgt sein. Du hättest mir telegrafieren sollen, so wie du es erfuhrst. Ich las es ganz zufällig in einer späten Ausgabe des Globe, den ich im Club in die Hand bekam. Ich eilte sofort hierher und war unglücklich, dich nicht zu finden. Ich kann dir nicht sagen, wie bitter weh mir das Ganze tut. Ich weiß, was du leiden musst. Aber wo warst du? Warst du hingegangen, ihre Mutter zu sehen? Einen Augenblick dachte ich daran, dich dort aufzusuchen. In der Zeitung stand die Adresse irgendwo in der Euston Road, nicht wahr? Aber ich fürchtete, in einen Schmerz einzudringen, dem ich nicht helfen konnte. Die arme Frau, in was für einem Zustand muss sie sein? Und dazu ihr einziges Kind. Was sagte sie zu dem allem? »Mein lieber Basil, wie soll ich das wissen?« fragte Dorian Gray, der aus einem entzückenden, bauchigen venezianischen Glas, das mit Goldperlen verziert war, von einem blassgelben Wein kleine Schlucke nahm und äußerst indigniert aussah. »Ich war in der Oper, du hättest auch kommen sollen. Ich lernte Lady Gwendolen, Harrys Schwester, kennen. Wir waren bei ihr in der Loge, sie ist ein reizendes Geschöpf, und die Patti sang himmlisch. Sprich nicht über grässliche Sachen. Wenn man über eine Sache nicht spricht, ist sie nie gewesen. Nur der Ausdruck, sagt Harry, gibt den Dingen Wirklichkeit. Hinzufügen möchte ich, dass sie nicht das einzige Kind der Mutter war. Es ist noch ein Sohn da, ein famoser Bursche, glaube ich, aber er ist nicht beim Theater, Matrose oder sowas Ähnliches. Und jetzt erzähle von dir etwas. Was machst du?« »Du warst in der Oper?« sagte Hallward. Er sprach sehr leise, sein Ton war schmerzhaft gepresst. »Du gingst in die Oper, während Sybil Vane in einem schmutzigen Haus auf dem Totenbett liegt?« »Du kannst zu mir von anderen reizenden Frauen sprechen und von dem himmlischen Gesang der Patti, ehe das Mädchen, das du geliebt hast, noch der Ruhe des Grabes übergeben ist, in dem sie schlafen soll?« »Mensch, Mensch, was für Schrecknisse warten auf ihren kleinen weißen Körper!« »Hör auf, Basil, ich will das nicht hören!« rief Dorian aufspringend. »Du musst nicht von geschehenen Dingen mit mir reden. Was geschehen ist, ist geschehen. Was vorbei ist, ist vorbei. Lass das Vergangene.« »Du nennst gestern die Vergangenheit?« Was hat der Verlauf der Zeit damit zu tun? Nur oberflächliches Volk braucht Jahre, um eine Empfindung loszuwerden. Ein Mensch, der Herr über sich selbst ist, kann einem Schmerz so leicht ein Ende machen, wie er einen Genuss finden kann. Ich habe keine Lust, meinen Empfindungen preisgegeben zu sein. Ich will sie nutzen, sie genießen und sie beherrschen.
Dorian, das ist grässlich. Es hat dich etwas völlig gewandelt. Du siehst genauso aus wie der wundervolle Jüngling, der Tag für Tag in mein Atelier kam, um mir für sein Bild zu sitzen, aber damals warst du einfach, natürlich und liebevoll. Du warst das unverdorbenste Menschenkind in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, was jetzt über dich gekommen ist. Du sprichst, als ob du kein Herz und kein Erbarmen in der Brust hättest. Das ist alles Harrys Einfluss, ich sehe es.
Der Jüngling errötete, trat ans Fenster und blickte einige Augenblicke auf den grünen, blitzenden, von der Sonne übergossenen Garten.
»Ich verdanke Harry sehr viel«, antwortete er schließlich, »mehr als dir. Du warst es, der mir die Eitelkeit beigebracht hat.«
»Ich bin gestraft, Dorian, oder werde eines Tages dafür gestraft werden.«
»Ich weiß nicht, was du meinst, Basil«, rief er aus und drehte sich um. »Ich weiß nicht, was du willst. Was willst du?«
»Ich will den Dorian Gray wieder, den ich gemalt habe«, sagte der Künstler traurig.
»Basil«, antwortete der Jüngling, trat zu ihm und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Gestern, als ich erfuhr, dass Sybil Vane sich getötet habe.«
»Sich getötet? Großer Gott! Ist das sicher?«
schrie Hallward auf und blickte ihn entsetzt an.
»Mein lieber Basil, du nimmst doch nicht an, dass es ein gemeiner Zufall war. Natürlich hat sie sich selbst getötet.«
Der Ältere barg das Gesicht in den Händen.
»Wie furchtbar«, flüsterte er, und ein Schauder durchlief ihn.
»Nein«, sagte Dorian Gray, »es ist nichts Furchtbares daran. Es ist eine der großen romantischen Tragödien unserer Zeit. In der Regel führen Leute vom Theater das trivialste Leben. Sie sind gute Ehemänner oder treue Gattinnen oder sonst etwas Langweiliges. Du weißt, was ich meine. Philistertugend und dergleichen. Wie anders war Sybil. Sie lebte ihre schönste Tragödie. Sie war immer eine Heldin. Am letzten Abend, an dem sie spielte, an dem Abend, wo du sie sahst, spielte sie schlecht, weil sie die Liebe als Wirklichkeit kennengelernt hatte. Als sie ihre Unwirklichkeit kennenlernte, starb sie, wie Julia gestorben ist. Sie floh wieder ins Land der Kunst. Etwas von Märtyrertum umschwebt sie. Ihr Tod hat die ganze pathetische Nutzlosigkeit des Märtyrertums, all seine verschwendete Schönheit. Aber wie gesagt, du darfst nicht glauben, ich hätte nicht gelitten. Wenn du gestern in einem bestimmten Augenblick gekommen wärest, vielleicht um 5:30 Uhr oder 5:45, hättest du mich in Tränen gefunden. Selbst Harry, der hier war, der mir die Nachricht tatsächlich gebracht hat, hat keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ich litt unsäglich. Dann verflog es. Ich kann eine Empfindung nicht wiederholen. Niemand kann es, außer den Sentimentalen. Und du bist sehr ungerecht, Basil. Du kommst hierher, um mich zu trösten. Das ist sehr lieb von dir. Du findest mich getröstet und wirst wütend. Ist das dein Mitgefühl? »Du erinnerst mich an eine Geschichte, die Harry mir von einem Philanthropen erzählte, der 20 Jahre seines Lebens sich bemühte, einen Missstand zu heben oder die Abänderung eines ungerechten Gesetzes zu erwirken. Ich weiß nicht mehr genau. Schließlich hatte er Erfolg, und nichts kann größer sein als seine Enttäuschung. Er hatte ganz und gar nichts mehr zu tun, starb fast vor Langeweile und wurde ein vollendeter Menschenfeind. Und überdies, lieber alter Basil, wenn du mich wirklich trösten willst, lehre mich lieber vergessen, was geschehen ist, oder es von dem rechten künstlerischen Standpunkt aus betrachten. War es nicht Gautier, der gern von der Consolation des Arts geschrieben hat? Ich erinnere mich, in deinem Atelier fand ich einmal ein kleines Buch in Pergamenteinband und stieß auf das entzückende Wort. Nun, Wie der junge Mann bin ich nicht, von dem du mir erzähltest, als wir zusammen in Marlow waren, der zu sagen pflegte, gelber Atlas könne einem in allen Unglücksfällen das Leben trösten. Ich liebe schöne Dinge, die man berühren und zur Hand nehmen kann. Alter Brokat, grüne Bronze, Lackarbeiten, geschnitztes Elfenbein, ein erlesenes Interieur, verschwenderische Üppigkeit. Von dem allem ist viel zu holen. Aber die künstlerische Seele Verfassung, die sie schaffen oder jedenfalls offenbaren, gilt mir noch mehr. Zuschauer seines eigenen Lebens werden, wie Harry sagt, heißt dem Leiden des Lebens entrinnen. Ich weiß, du bist überrascht, dass ich so zu dir spreche. Du hast nicht wahrgenommen, wie ich mich entwickelt habe. Ich war ein Knabe, als du mich kennenlerntest. Ich bin ein Mann geworden. Ich habe neue Leidenschaften, neue Gedanken, neue Ideen. Ich bin ein anderer, aber du darfst mich darum nicht weniger lieben. Ich bin verwandelt, aber du musst immer mein Freund bleiben. Natürlich habe ich Harry sehr gern, aber ich weiß, dass du besser bist als er. Du bist nicht stärker. Du fürchtest das Leben zu sehr, aber du bist besser. Und wie glücklich sind wir doch miteinander gewesen. Verlass mich nicht, Basil, und streite nicht mit mir. Ich bin, was ich bin. Da ist nichts weiter zu sagen. Der Maler war seltsam bewegt. Der Jüngling war ihm unendlich wert, und seine Erscheinung war der große Wendepunkt in seiner Kunst gewesen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, ihm noch ferner Vorwürfe zu machen. Schließlich war seine Gleichgültigkeit wahrscheinlich nur eine vorübergehende Stimmung. Es war so viel in ihm, was gut, so viel, was edel war. »Gut, Dorian«, sagte er endlich mit traurigem Lächeln, »ich werde von heute an nichts mehr von der traurigen Sache zu dir sagen. Ich hoffe nur, dein Name wird nicht in Verbindung mit ihr genannt. Die Leichenschau wird diesen Nachmittag stattfinden. Bist du geladen?« Dorian schüttelte den Kopf, und eine unangenehme Empfindung prägte sich bei dem Wort »Leichenschau« in seiner Miene aus. Alles derart hatte so etwas Rohes und Gemeines an sich. »Sie wissen nicht, wie ich heiße«, antwortete er. »Aber sie wusste es doch. Sie kannte nur meinen Vornamen, und ich bin sicher, dass sie den niemandem gegenüber aussprach. Sie sagte mir einmal, alle seien sehr neugierig zu wissen, wer ich sei, und sie sage allen unweigerlich, ich heiße Prinz Wunderhold. Das war lieb von ihr. »Du musst mir eine Zeichnung von Sybil machen, Basil. Ich möchte gern etwas mehr von ihr haben als ein paar Küsse und ein paar schmerzvolle, pathetische Worte.« »Ich will versuchen, etwas zu machen, wenn du es haben willst. Aber du musst zu mir kommen und mir selbst wieder sitzen. Ich kann ohne dich nicht weiterkommen.« »Ich kann dir nie wieder sitzen, Basil. Es ist unmöglich«, rief er aus und trat zurück. Der Maler starrte ihn an. »Lieber Junge, was für Unsinn redest du?« rief er. »Willst du damit sagen, das Bild, das ich von dir gemalt habe, gefalle dir nicht? Wo ist es? Warum hast du den Schirm davor gestellt? Lass mich es sehen. Es ist die beste Arbeit, die je aus meinen Händen kam. Nimm den Schirm weg, Dorian. Es ist eine Schande, dass dein Diener mein Werk derart versteckt. Ich merkte gleich, als ich hereinkam, dass das Zimmer anders aussah.« »Mein Diener hat nichts damit zu tun, Basil. Du glaubst doch nicht, dass ich es ihm überlasse, wie es in meinem Zimmer aussieht. Er ordnet manchmal meine Blumen, aber weiter nichts. Nein, ich tat es selbst. Das Bild hatte zu viel Licht.« »Zu viel Licht? Gewiss nicht, mein Lieber. Es hat einen prachtvollen Platz. Ich möchte es sehen.« Und Hallward näherte sich der Zimmerecke. Ein Ruf des Schreckens kam von den Lippen Dorian Grays, und er stürzte sich zwischen den Maler und den Wandschirm. »Basil«, sagte er und sah sehr blass aus, »du darfst es nicht sehen, ich wünsche es nicht.« »Mein eigenes Bild nicht ansehen, du scherzt! Warum sollte ich es nicht sehen?« rief Hallward und lachte. »Wenn du den Versuch machst, es anzusehen, Basil, gebe ich dir mein Ehrenwort, dass ich nie wieder, solange ich lebe, ein Wort mit dir spreche. Ich scherze nicht. Ich gebe keinerlei Erklärung, und du wirst nicht danach fragen. Aber vergiss nicht, wenn du diesen Schirm berührst, ist alles zwischen uns vorbei.«
Albert war wie vom Donner gerührt. Er sah Dorian Gray in heftigstem Staunen an. Er hatte ihn nie vorher so gesehen. Der Jüngling war tatsächlich blass vor Wut. Seine Hände waren geballt und seine Pupillen sahen aus wie Räder aus blauem Feuer. Er zitterte am ganzen Leib. »Dorian, sprich nicht!« »Aber was ist los?« »Natürlich sehe ich es nicht an, wenn du es nicht haben willst«, sagte er kalt, drehte sich auf dem Absatz herum und ging ans Fenster hinüber. »Aber wahrhaftig, es klingt wie Wahnsinn, dass ich mein eigenes Werk nicht sehen soll, besonders, wo ich es im Herbst in Paris ausstellen will. Ich werde es wahrscheinlich vorher neu firnissen und es daher eines Tages sehen müssen. Warum also nicht heute?« »Ausstellen? Du willst es ausstellen?« rief Dorian Gray und ein seltsames Gefühl der Angst überkam ihn. »Sein Geheimnis sollte der Welt gezeigt werden? Die Menschen sollten das Geheimnis seines Lebens begaffen dürfen?« Das war unmöglich. Da musste etwas, er wusste nicht was, sofort geschehen. »Ja, ich denke nicht, dass du etwas dagegen hast. Georges Petit ist dabei, meine besten Bilder für eine Sonderausstellung in der Rue de Sèze zusammenzustellen, die in der ersten Oktoberwoche eröffnet werden soll. Das Bild wird nur einen Monat fort sein. Ich sollte meinen, du könntest es leicht so lange entbehren. In Wahrheit wirst du sicher gar nicht in der Stadt sein. Und wenn du es immer hinter einem Schirm versteckst, kannst du dir nicht viel daraus machen.« Dorian Gray fuhr mit der Hand über die Stirn, es standen Schweißtropfen darauf. Er spürte, dass er am Rande einer furchtbaren Gefahr war. »Vor einem Monat sagtest du mir, du wolltest es nie ausstellen. Warum hast du deine Meinung geändert? Ihr Menschen, die ihr solch Wesen aus der Konsequenz macht, habt genauso viel Launen wie andere. Der einzige Unterschied ist, dass eure Launen keinen Sinn haben. Du kannst nicht vergessen haben, dass du mir sehr feierlich versichert hast, nichts in der Welt sollte dich dazu bringen, es auf eine Ausstellung zu schicken. Du sagtest Harry genau dasselbe.« Er hielt plötzlich inne und seine Augen glänzten auf. Er erinnerte sich, wie Lord Henry halb im Ernst, halb scherzhaft einmal zu ihm gesagt hatte, »Willst du eine seltsame Viertelstunde haben, so lass dir von Basil sagen, warum er dein Bild nicht ausstellen will.« Er sagte mir den Grund und es war eine Offenbarung für mich. Ja, vielleicht hatte auch Basil sein Geheimnis. Er wollte den Versuch machen und ihn fragen. »Basil«, sagte er, trat dicht an ihn heran und sah ihm gerade ins Gesicht. »Jeder von uns hat ein Geheimnis. Lass mich deines wissen und ich sage dir meines. Was war der Grund, warum du es von dir wiesest, mein Bild auszustellen?« Den Maler überlief ein Frösteln. »Dorian, wenn ich dir das sagte, hättest du mich vielleicht nicht mehr so lieb wie jetzt und lachtest sicher über mich. Ich könnte beides nicht ertragen. Wenn du wünschst, dass ich dein Bildnis nicht wiedersehen soll, will ich mich zufrieden geben. Ich kann immer noch dich ansehen. Wenn du das beste Werk, das ich je gemacht habe, vor der Welt verstecken willst, soll es mir recht sein. Deine Freundschaft gilt mir mehr als Berühmtheit.« »Nein, Basil, du musst es mir sagen«, drängte Dorian Gray. »Ich denke, ich habe ein Recht, es zu wissen.« Sein Angstgefühl war gewichen und Neugier an die Stelle getreten. Er war entschlossen, hinter Basil Hallwards Geheimnis zu kommen. »Setzen wir uns, Dorian«, sagte der Maler, der verwirrt aussah. »Setzen wir uns, und nun beantworte mir eine Frage. Hast du an dem Bild etwas Seltsames bemerkt? Etwas, was dir wahrscheinlich zuerst nicht auffiel, was sich dir aber plötzlich offenbarte?« »Basil«, rief der Jüngling, umklammerte die Armlehnen seines Stuhls mit zitternden Händen und starrte ihn mit wilden, entsetzten Augen an. »Ich sehe, du hast es bemerkt. Sprich nicht. Warte, bis du gehört hast, was ich zu sagen habe. Dorian, von dem Moment an, wo ich dich kennenlernte, übte deine Erscheinung den außerordentlichsten Einfluss auf mich aus. Du herrschtest über mich, über meine Seele, mein Hirn und all meine Kraft.
Du wurdest für mich die sichtbare Verkörperung des unsichtbaren Ideals, das wir Künstler nicht loswerden, wie einen köstlichen Traum. Ich betete dich an. Ich wurde eifersüchtig auf jeden, mit dem du sprachst. Ich wollte dich ganz für mich haben. Ich war nur glücklich, wenn ich mit dir zusammen war. Wenn du von mir fort warst, lebtest du noch immer in meiner Kunst und warst da. Natürlich ließ ich dich davon nie etwas ahnen. Es wäre unmöglich gewesen. Du hättest es nicht verstanden. Ich verstand es kaum selbst. Ich wusste nur, dass ich der Vollkommenheit von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden und dass die Welt sich meinen Augen wundervoll erschlossen hatte. Zu wundervoll vielleicht, denn in so wahnsinniger Anbetung liegt Gefahr, die Gefahr, dass sie aufhört, die Gefahr, dass sie bleibt. Wochen und Wochen vergingen, und ich verlor mich mehr und mehr in dir. Dann kam eine neue Wendung. Ich hatte dich als Paris in funkelnder Rüstung gemalt und als Adonis im Jagdgewand mit blitzendem Jagdspieß. Mit schweren Lotusblumen bekränzt hast du am Bug der Barke Hadrians gesessen und auf das grüne, trübe Wasser des Nils gesehen. Du hast dich über den stillen Teich einer Waldlandschaft Griechenlands gebeugt und in dem schweigenden Silber des Wassers das Wunder deines eigenen Bildes erblickt. Und es war alles gewesen, wie die Kunst sein soll, unbewusst, ideal und entfernt. Eines verhängnisvollen Tages, denke ich manchmal, beschloss ich, ein wundervolles Bild von dir, wie du wirklich bist, zu malen, nicht in der Tracht vergangener Zeiten, sondern in deinen eigenen Kleidern und deiner eigenen Zeit. Ob es der Realismus der Aufgabe oder das bloße Wunder deiner eigenen Erscheinung war, die sich so unmittelbar ohne Dunst und Schleier vor mich hinstellte, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, als ich daran arbeitete, schien jede Schicht Farbe, die ich auftrug, mein Geheimnis zu enthüllen. Ich bekam Angst, andere könnten die Abgötterei, die ich mit dir trieb, herausfinden. Ich empfand, Dorian, dass ich zu viel gesagt hatte, dass ich zu viel von mir selbst hineingelegt hatte. Damals entschloss ich mich, das Bild nie ausstellen zu lassen. Du schienst etwas betroffen, aber damals erkanntest du nicht alles, was es für mich bedeutete. Harry, dem ich davon sprach, lachte mich aus. Aber das beirrte mich nicht. Als das Bild vollendet war und ich allein vor ihm saß, fühlte ich, dass ich recht hatte. Nun, nach ein paar Tagen verließ es mein Atelier, und so wie ich den unerträglichen Zauber seiner Gegenwart los war, schien mir, ich sei töricht gewesen, dass ich irgendetwas darin hatte finden wollen, außer, dass du sehr schön bist und dass ich gut malen kann. Selbst jetzt kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, die Glut, die man im Schaffen verspürt, zeige sich je leibhaftig in dem Werk, das man geschaffen hat. Die Kunst ist immer abstrakter, als wir glauben. Form und Farbe sagen uns etwas von Form und Farbe, weiter nichts. Mir will oft scheinen, die Kunst verbirgt den Künstler weit mehr, als sie ihn offenbart. Und als mir daher von Paris aus dieser Vorschlag gemacht wurde, beschloss ich, dein Porträt solle das Hauptstück meiner Ausstellung werden. Es fiel mir nie ein, du könntest die Erlaubnis versagen. Ich sehe jetzt, dass du recht hast. Das Bild darf nicht gezeigt werden. Du darfst mir nicht zürnen, Dorian, um des Willen, was ich dir gesagt habe. Ich habe es einmal zu Harry gesagt und wiederhole es. Du bist dazu geschaffen, angebetet zu werden. Dorian Gray holte tief Atem. Die Farbe kehrte in seine Wangen zurück und ein Lächeln spielte um seine Lippen. Die Gefahr war vorüber. Für diesmal war er gerettet. Aber er konnte sich nicht enthalten, unendliches Mitleid mit dem Maler zu empfinden, der ihm eben dieses seltsame Bekenntnis abgelegt hatte. Und er sann darüber nach, ob er selber je von der Persönlichkeit eines Freundes so beherrscht werden könnte. Lord Henry hatte den Reiz, sehr gefährlich zu sein. Aber das war alles. Er war zu gescheit und zu zynisch, um wirklich geliebt zu werden. Würde es je einen Menschen geben, den er so seltsam abgöttisch verehrte?
War das eins von den Dingen, die das Leben für ihn in Bereitschaft hielt?
»Es ist mir überaus erstaunlich, Dorian«, sagte Hallward, »dass du das dem Bild angesehen haben sollst.«
»Sahst du es wirklich?«
»Ich sah etwas an ihm«, antwortete er, »etwas, das mir sehr seltsam vorkam.«
»Und nun hast du doch nichts mehr dagegen, dass ich das Bild ansehe.«
Dorian schüttelte den Kopf. »Du darfst es nicht von mir verlangen, Basil. Es wäre mir nicht möglich, dich vor dem Bild stehen zu sehen.«
»Aber doch ein andermal.«
»Niemals.«
»Nun, vielleicht hast du recht.
Und nun leb wohl, Dorian. Du bist die einzige Person in meinem Leben gewesen, die wirklichen Einfluss auf meine Kunst hatte. Alles Gute, was ich vollbracht habe, danke ich dir.
Ach, du weißt nicht, was es mich gekostet hat, dir all das zu sagen, was ich gesagt habe.«
»Mein lieber Basil«, sagte Dorian, »was hast du mir gesagt? Nichts weiter, als dass du fühlst, du bewunderst mich zu sehr. Das ist nicht eben sehr schmeichelhaft.«
»Es sollte keine Schmeichelei sein. Es war ein Bekenntnis. Jetzt, da ich es abgelegt habe, ist es mir, als hätte ich etwas verloren. Vielleicht sollte man nie seiner Anbetung in Worten Ausdruck geben.«
»Es war ein Bekenntnis und eine Enttäuschung.«
»Ja, aber was erwartetest du, Dorian? Du sahst doch nichts anderes an dem Bild, oder? Es war nichts anderes an ihm zu sehen.«
»Nein, es war nichts anderes zu sehen. Warum fragst du?
Aber du solltest nicht von Anbetung sprechen. Das ist Torheit. Du und ich sind Freunde, Basil, und wir wollen es immer bleiben.«
»Du hast Harry zum Freund«, sagte der Maler traurig.
»Ach, Harry«, sagte der junge Mann und lachte hell auf, »Harry verbringt seine Tage damit, Dinge zu sagen, die unglaublich sind, und seine Nächte Dinge zu tun, die unwahrscheinlich sind. Gerade die Art zu leben, wie ich es führen möchte. Aber doch, glaube ich, würde ich nicht zu Harry gehen, wenn mich etwas bekümmerte. Ich ginge eher zu dir, Basil.«
»Du wirst mir wieder sitzen?
Unmöglich.«
»Du vernichtest mein Dasein als Künstler mit deiner Weigerung, Dorian. Niemand ist je zwei Idealen im Leben begegnet. Wenige haben eines getroffen.«
»Ich kann es dir nicht erklären, Basil, aber ich darf dir nie wieder sitzen. Es ist etwas Verhängnisvolles um das Bildnis eines Menschen. Es hat sein eigenes Leben in sich. Ich werde zu dir kommen und Tee mit dir trinken. Das wird ebenso schön sein.«
»Für dich schöner, fürchte ich«, sagte der Maler in schmerzlichem Ton. »Und nun leb wohl. Ich bin traurig, dass du mich das Bild nicht noch einmal sehen lassen willst, aber ich kann's nicht ändern. Ich verstehe völlig, was für eine Empfindung du dabei hast.« Als er das Zimmer verlassen hatte, lächelte Dorian Gray. Armer Basil, wie wenig er den wahren Grund ahnte. Und wie seltsam es war, dass es ihm fast wie durch Zufall gelungen war, anstatt sein eigenes Geheimnis zu verraten, dem Freund das Seine zu entreißen. Wie viel erklärte ihm dieses seltsame Bekenntnis? Die absurden Eifersuchtsanwandlungen des Malers, seine wilde Hingebung, seine ausschweifenden Bewunderungshymnen, die Stimmungen seltsamer Schweigsamkeit, das alles verstand er jetzt und er wurde traurig. Es schien ihm etwas Tragisches, um eine Freundschaft zu sein, die so von der Romantik gefärbt war. Er seufzte und klingelte. Das Bild musste unter allen Umständen versteckt werden. Er konnte sich nicht noch einmal einer solchen Gefahr der Entdeckung aussetzen. Es war Wahnsinn von ihm gewesen, das Bild auch nur eine Stunde lang in einem Zimmer zu lassen, in das jeder seiner Freunde kommen konnte. Als sein Bedienter eintrat, blickte er ihm fest ins Auge und überlegte sich, ob es ihm wohl eingefallen sei, hinter den Schirm zu blicken. Der Mann stand da, ohne sich zu rühren, und wartete auf seine Befehle. Dorian zündete sich eine Zigarette an, schlenderte durchs Zimmer zum Spiegel und blickte hinein. Er konnte Victors Gesicht völlig deutlich darin sehen. Es war wie eine ruhige Maske der Unterwürfigkeit. Da war nichts zu befürchten, da nicht. Aber er hielt es für das Beste, auf der Hut zu sein. In sehr leisem Ton sagte er ihm, er solle die Wirtschafterin hereinrufen und dann zu dem Rahmenmacher gehen und ihn bitten, er möchte zwei seiner Leute gleich herüberschicken. Ihm schien, dass die Augen des Mannes, als er das Zimmer verließ, nach dem Wandschirm blickten. Oder bildete er sich das nur ein? Nach wenigen Augenblicken kam Frau Leaf in ihrem schwarzen Seidenkleid und mit altmodischen Zwirnhandschuhen an ihren verrunzelten Händen in das Bücherzimmer. Er verlangte den Schlüssel zum Schulzimmer von ihr. »Das alte Schulzimmer, Herr Dorian?« rief sie aus. »Aber nein, das ist voller Staub. Ich muss es auskehren und in Ordnung bringen lassen, ehe Sie hinein können. Es ist nicht in dem Zustand, dass Sie es jetzt sehen können, gnädiger Herr. Wahrhaftig nicht.« »Es braucht nicht in Ordnung gebracht zu werden, Frau Leaf. Ich brauche nur den Schlüssel.« »Aber, gnädiger Herr, Sie werden voller Spinnweben werden, wenn Sie hineingehen. Es ist seit beinahe 5 Jahren nicht aufgemacht worden, seit seine Gnaden gestorben sind.« Er zuckte, als sein Großvater erwähnt wurde. Hass stieg in ihm auf, wenn er an ihn dachte. »Das macht nichts«, antwortete er. »Ich will das Zimmer nur sehen, weiter nichts. Geben Sie mir den Schlüssel.« »Hier ist er schon, gnädiger Herr«, sagte die alte Dame, die mit zittrig unsicheren Händen in ihrem Schlüsselbund gesucht hatte. »Hier ist der Schlüssel. Er wird im Augenblick lose sein, aber Sie wollen sich doch nicht da droben aufhalten, gnädiger Herr. Sie haben's hier so behaglich.« »Nein, nein«, rief er ungeduldig. »Danke, Frau Leaf, ich brauche weiter nichts.« Sie verweilte noch einige Augenblicke und wollte über irgendeine Angelegenheit der Haushaltung ins Schwatzen kommen. Er seufzte und sagte, sie solle alles machen, wie sie's fürs Beste hielte. Mit strahlendem Lächeln ging sie hinaus. Als die Tür geschlossen war, steckte Dorian den Schlüssel in die Tasche und sah sich im Zimmer um. Sein Auge fiel auf eine große Decke aus purpurnem Atlas, die schwer mit Gold gestickt war. Es war ein prachtvolles Stück venezianischer Arbeit vom Ende des 17. Jahrhunderts, das sein Großvater in einem Kloster in der Nähe Bolognas gefunden hatte. Ja, die konnte er brauchen, um das Schrecknis damit zu verhüllen. Sie hatte vielleicht oft als Bahrtuch gedient. Jetzt sollte sie etwas bedecken, das eine Fäulnis eigener Art an sich hatte, eine schlimmere noch als die Fäulnis des Todes. Etwas, das Ungeheuerliches gebären sollte und doch nie sterben würde. Was der Wurm für den Leichnam ist, das sollten seine Sünden dem gemalten Bildnis auf der Leinwand werden. Sie würden seine Schönheit Stück für Stück zerstören und seine Anmut zerfressen. Sie würden es besudeln und es so schänden, und doch würde es weiterleben. Er würde immer lebendig sein. Ihn schauderte, und einen Moment tat es ihm leid, dass er Basil nicht den wahren Grund gesagt hatte, warum er das Bild verstecken wollte. Basil hätte ihm geholfen, Lord Henrys Einfluss und den noch giftigeren Einflüssen, die aus seiner eigenen Natur kamen, zu widerstehen.